Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Gehört ihr zu den Menschen, denen die Klimaschutzmaßnahmen viel zu weit gehen eigentlich und die sich davon in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen? Oder gehört ihr eher zum Team, das geht mir alles noch gar nicht weit genug und wenn wir nicht noch mehr machen, dann schränkt das meine Freiheit ein oder die andere in der Zukunft? Ja, egal zu welchem Lager ihr gehört oder ob ihr vielleicht auch irgendwo dazwischen steht, ihr seid in dieser Folge genau richtig. Denn hier geht es jetzt gleich um diese schwierige Frage, wie unsere Freiheitsrechte mit dem Klimaschutz zu vereinbaren sind. Ich bin Katrin Ohlendorf, schön, dass ihr dabei seid.
Es gibt im deutschen Recht kein Grundrecht auf Umweltschutz. Klimaschutz bedeutet heute eine Einschränkung unserer Freiheitsrechte. Aber Klimawandel bedeutet auch, dass uns auf Dauer der Verlust unserer Freiheitsrechte droht. Die Freiheitseinschränkungen drohen, sich von beiden Seiten zuzuspitzen, wenn wir zu spät handeln. Je weiter der Klimawandel fortschreitet, desto mehr individuelle Freiheitsrechte sind betroffen. Welche Rechte sind das denn überhaupt, die vom Klimawandel betroffen sind? Die Justiz ist unheimlich langsam. Und wir laufen auf dem Weg dahin. Gefahr, dass eine ganze Generation ihren Glauben an den Rechtsstaat und an eine funktionierende Demokratie verliert, wenn wir auf diese Proteste weiterhin so reagieren wie bisher.
Ja, wir schauen uns heute also an, wie der rechtliche Schutz unserer Lebensräume sich mit unserer individuellen Freiheit vereinbaren lässt. Und neben anderen Aspekten geht es da gleich auch um Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Stichwort, ihr könnt euch denken, Klimakleber. Also ich kann schon mal so viel sagen, unser Rechtssystem ist damit ziemlich krass auf die Probe gestellt. Es geht ja immerhin auch um ein Thema, das es so einfach noch nicht gab, als unsere Verfassung und viele Gesetze geschrieben wurden. Zumindest hatte es damals so noch niemand auf dem Zettel. Und heute, da haben wir hier jetzt eben ganz unterschiedliche Positionen, eine riesige gesellschaftliche Debatte, die sehr hart und auch sehr emotional geführt wird. Und das müssen wir jetzt irgendwie mit der Verfassung, mit unseren Gesetzen, mit RichterInnen, mit Diskussionen und Ideen, also wir müssen das irgendwie auf einen Nenner bringen, Klarheit schaffen und den Konflikt einhegen. Also wir beobachten hier gerade lebendigste Demokratie in Progress. Mega spannend. Ja, wir hören also jetzt den Vortrag Freiheitsrechte und Klimaschutz in Deutschland von Greta Reh. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Menschenrechte, kurz DIMR, und hat zum Abschiebeschutz im Menschenrechtsschutzsystem der Vereinten Nationen promoviert. Ihren Vortrag hat sie am 16. Mai 2024 am Karlsruher Institut für Technologie gehalten, im Rahmen der Vortragsreihe Colloquium Fundamentale, die im Sommersemester 2024 unter dem Titel stand Was ist Freiheit? Greta Reh.
Ich freue mich wirklich sehr, dass bei dem Thema Rechtswissenschaften so viele Leute trotzdem hier heute gekommen sind. Ein juristischer Fachvortrag, das hat nicht gerade einen guten Ruf. Ich möchte heute so weit wie möglich auf die Verwendung von Fachbegriffen und auch auf Latein verzichten, da das meistens nicht im allgemeinen Sprachgebrauch üblich ist und ich hier heute zeigen möchte, ich rede über Dinge, die uns alle etwas angehen. Es geht um Freiheitsrechte, unsere Freiheitsrechte und es geht um den Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Ich hoffe daher sehr, dass ich Sie alle bis zum Schluss mitnehmen kann. Vorab ein kurzer Überblick. Als erstes wird notwendig sein, den juristischen Begriff des Freiheitsrechts zu erklären. Danach werde ich kurz auf die internationale Geschichte von Klimaschutz, Klimawandel und Recht eingehen. Hierbei werden wir sehen, dass die Durchsetzung von Umwelt- und Klimaschutz seit über 60 Jahren mithilfe von Freiheitsrechten funktioniert. Wir wissen alle, dass der Klimawandel unsere persönliche Freiheit ebenso betrifft wie unser Zusammenleben als Gemeinschaft. Ich werde deshalb zeigen, wie sowohl individuelle Freiheitsrechte als auch kollektive Freiheit in Gerichtssälen und Gesetzen wiederzufinden sind. Erst danach möchte ich den Fokus auf Deutschland richten. Welche verfassungsrechtlichen Pflichten zum Klimaschutz gibt es in Deutschland? Wo liegen deren Grenzen? Inwieweit werden unsere Freiheitsrechte durch den Klimaschutz eingeschränkt? Und dann andersrum, inwieweit werden sie durch das Ausbleiben von adäquatem Klimaschutz eingeschränkt? Was meint das Bundesverfassungsgericht mit Intertemporalität von Freiheitsrechten? Entschuldigung, ein paar Begriffe müssen drin bleiben. Schließlich müssen wir uns ansehen, wo der Schutz unserer Freiheitsrechte aktuell wackelt. Entspricht die kürzlich ergangene Änderung des Klimaschutzgesetzes dem Schutz unserer Freiheitsrechte? Ist jedes Mittel zum Protest für mehr Klimaschutz legitim? Wo liegen Grenzen? Was ist die Versammlungsfreiheit? Wie lässt sie sich einschränken und wie nicht? So, jetzt fange ich aber vorne an. Was sind Freiheitsrechte? Freiheitsrecht ist ein juristischer Begriff für eine bestimmte Kategorie von Menschenrechten. Daneben kennen wir etwa Gleichheits- und Verfahrensrechte sowie Rechte auf politische und soziale Teilhabe. Man könnte in gewisser Weise sagen, Freiheitsrechte sind die ersten Rechte, jedenfalls im staatstheoretischen Sinne. Wenn wir, also angenommen, wir haben keine Staaten und ein Staat bildet sich neu, dann brauchen wir dafür drei Elemente, und zwar ein Staatsgebiet und ein Staatsvolk und einen Staat, der über dieses Staatsgebiet und das Staatsvolk Staatsgewalt ausübt. Dieser Staatsgewalt müssen dann individuelle Freiheiten gegenübergestellt werden, als Gegengewicht zu ansonsten uferlosen Eingriffen des Staates in unser Leben. Deshalb versteht man Freiheitsrechte auch primär, wenn auch bei weitem nicht nur, als Abwehrrechte. Das heißt, der Staat muss hier nicht unbedingt etwas leisten, damit ich als Einzelperson zu meinem Recht komme, sondern das Recht ist zunächst so zu verstehen, dass ich mich gegen die Einmischung eines Staates wehren kann. Zum Beispiel meint das Recht auf Leben zunächst, dass der Staat selbst nicht willkürlich Menschen töten kann und dass Tötungen unter Strafe gestellt sind. Leistungsrechte dagegen, also mein persönlicher Anspruch, dass der Staat etwas für mich tut, spielen traditionell jedenfalls eine geringere Rolle im Zusammenhang mit Freiheiten. Hierauf komme ich später nochmal zurück, denn diese Tradition wird durch den Klimawandel herausgefordert. Wenn ich nämlich von Extremwetterereignissen bedroht bin, wenn meine Heimat droht, Wüste zu werden, dafür gibt es konkrete Zahlen zu Brandenburg, oder im Meer zu versinken, Mecklenburg-Vorpommern, dann sollte mein Recht auf Leben nicht auch ein Leistungsrecht sein? Sollte ich dann nicht einen Anspruch gegen den Staat auf Klimaanpassungsmaßnahmen haben? Habe ich dann keinen Anspruch auf den Staat, dass der dafür Sorge trägt, dass mein Leben und mein Lebensraum nicht gefährdet sind? Bisher kann ich dazu nur sagen, noch nicht. Klimaklagen, mit Klimaklagen meinen wir alles, was an Gerichtsverfahren läuft, in dem Grund- und Menschenrechte zum Klimaschutz benutzt werden. Diese haben eine sehr kurze Tradition und die Tradition erfolgreicher Klimaklagen ist noch deutlich kürzer. Was wir heute sagen können, es gibt im deutschen Recht kein Grundrecht auf Umweltschutz oder auf Erhaltung unserer Lebensqualität, wie sie heute ist. Und auch im internationalen Kontext ist ein solches Recht noch im Aufbau. Kurze Anekdote, der indische Gerichtshof hat vor einigen Wochen erstmals ein Recht auf gesunde Umwelt aus der indischen Verfassung hergeleitet. Damit steht er aber derzeit noch relativ alleine da. Um uns auf sicherem Terrain zu bewegen, gehen wir jetzt in der Zeit zurück und gucken uns die Geschichte von Klimawandel und Freiheitsrechten an. Wir müssen hier mit einer globalen Betrachtung anfangen. Der deutsche Umweltschutz ist seit Jahrzehnten im internationalen Umweltrecht beeinflusst. Das ist in dem gesamten Themenkomplex Umwelt- und Klimaschutz schlicht gar nicht denkbar, dass Regeln nur innerhalb eines Landes gemacht werden. Wie soll ein Staat alleine Luftverschmutzung bekämpfen? Was nutzen Standards zur Wasserreinhaltung in meinem Land, wenn der Fluss zuvor durch ein anderes Land fließt, das keine Umweltschutzregeln hat? Wie können wir sicherstellen, dass die Reduktion unserer Treibhausgase relevant hat, ohne dass wir dabei auch Verträge mit mehreren anderen Staaten schließen, die ähnliche Ziele setzen? Der gemeinsame Schutz unserer Umwelt war spätestens seit Anfang der 1970er Jahre Ziel einer globalen Bewegung. Die erste weltweite Staatenkonferenz hierzu, die Stockholm-Konferenz von 1972, endete in der Stockholm-Erklärung. Surprise. Das ist das erste internationale Dokument, das anerkennt, dass es einen weltweiten Bedarf an gemeinsamem Umweltschutz gibt. Hier haben sich die Staaten zu der Pflicht bekannt, sicherzustellen, dass Aktivitäten im eigenen Land nicht die Umwelt anderer Staaten schädigen. Soll heißen, keine Grenzflüsse vergiften. Die Stockholm-Erklärung hat außerdem das Kooperationsprinzip etabliert, also die Idee, dass Staaten ihre Ressourcen gemeinsam nutzen sollen, um weltweite Herausforderungen des Umweltschutzes anzugehen. Diese beiden Grundregeln, also Staatenverantwortlichkeit prinzipiell über die eigenen Grenzen hinaus und das Prinzip der Kooperation, gibt es also schon weltweit seit 1972. Und dennoch ist es bis heute von allen Staaten umstritten und teilweise sogar bestritten. Wichtigste Folge der Stockholm-Konferenz ist aber die Stärkung nationaler Bewegungen. Nach 1972 wurden in vielen Teilen der Welt grüne politische Parteien gegründet und in regionale und nationale Parlamente gewählt. Damit hat sich Umweltschutz als politisches Thema und die Fortentwicklung von Umweltschutzrecht national etabliert. Das erste internationale Dokument zum Klimaschutz ist die UN-Klimarahmenkonvention von 1992, entstanden auf der Rio-Konferenz. Diesem Dokument haben wir die Weltklimakonferenzen, COPs, zu verdanken, die seitdem jährlich stattfinden, haben Sie bestimmt schon von gehört. Außerdem haben wir der Rio-Konferenz die internationale Anerkennung des Vorsorgeprinzips zu verdanken, also die rechtliche Anerkennung der staatlichen Pflicht zur Prävention von Umwelt- und Klimaschäden. Auch hier gibt es bis heute kaum Einigkeit, welche konkreten Handlungspflichten sich hieraus für Staaten ergeben. Ein nächster wichtiger Meilenstein, nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch für Freiheitsrechte, ist die Aarhus-Konvention von 1998. Diese gilt zwar nur für Europa und Zentralasien und nicht wie die davor genannten Dokumente weitestgehend weltweit, aber sie erkennt ein Recht auf Umweltinformation, Partizipation und Umweltgerechtigkeit an. Das heißt, hier wird erstmal von Staaten anerkannt, dass sie nicht nur diplomatische Pflichten in gegenseitigem und staatlichem Interesse haben, die Umwelt zu schützen, sondern dass es hierbei auch um uns geht, um unsere individuelle Freiheit ebenso wie um unsere Rechte als Gemeinschaft. Der Aarhus-Konvention haben wir aber auch zu verdanken, dass Umweltverbände, zum Beispiel Greenpeace, die Deutsche Umwelthilfe oder der BUND, berechtigt sind, als Vereine vor Gericht unsere Rechte zu bestreiten. Richtig gut funktioniert das Bestreiten von Umwelt- und Klimaschutz vor Gericht aber erst seit dem Pariser Klimaabkommen von 2015. Das liegt schlicht daran, dass das erstmals Zahlen enthält. Vorsorgeprinzip, Kooperationsprinzip, das Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten von Staaten. All das klingt toll, lässt sich aber schwer gerichtlich einklagen. Aber die schriftlich festgehaltene Pflicht im Pariser Klimaabkommen, dass spätestens 2025 die weltweiten Treibhausgasemissionen ihren Höhepunkt erreicht haben müssen und wir dann bis 2030 weltweit um 43% reduziert haben müssen und das in Kombination mit wissenschaftlichen Berichten zu regionalen und nationalen Zielen, das lässt sich einklagen. Darüber hinaus enthält das Pariser Abkommen die Pflicht zur stetig wachsenden Bemühung. Das ist wieder ähnlich wie Kooperationsprinzip, an sich nicht gut greifbar, aber es heißt mindestens, kein Staat darf nachlassen. Und das lässt sich dann auch ganz gut vor Gericht bringen. Hinzu kommt, dass die Durchsetzung des Klimaschutzes durch individuelle Freiheitsrechte in den letzten Jahrzehnten der einzige Weg war, den wir hatten. Es gibt für all diese internationalen Verträge, Erklärungen und Protokolle kein Durchsetzungsinstrument. Es gibt also zum Beispiel keinen internationalen Klimagerichtshof oder eine Beschwerdestelle. Sogar die UN-Umweltbehörde, UNDP, ist mehr eine Verwaltungsbehörde als irgendwas anderes und hat keinerlei Möglichkeiten, Staaten öffentlichkeitswirksam zu ermahnen, wenn sie ihre Pflichten nicht erfüllen. Ich muss an dieser Stelle kurz erwähnen, auch wenn es heute darum nicht geht, es gibt seit letztem Jahr eine Resolution der UN-Generalversammlung an den Internationalen Gerichtshof, wo der Internationale Gerichtshof um ein Gutachten angefragt wurde. Darin soll der Gerichtshof für alle Staaten klären, was ihre konkreten Pflichten in Bezug auf den Klimaschutz sind. Für mich als Juristin ist das ein unheimlich spannendes Verfahren. Aber für uns als Einzelpersonen werden sich daraus kaum konkrete Ergebnisse ableiten lassen und schon gar nicht in nächster Zeit. Deshalb konzentrieren wir uns heute und sicherlich auch noch in den nächsten Jahren auf Klimaschutz mit Hilfe von Individualrechten. Welche Rechte sind das denn überhaupt, die vom Klimawandel betroffen sind? Und wie werden diese Klimaklagen geführt? Wir wissen natürlich alle, was wir mit Klimawandel meinen. Ich habe hier nochmal eine Definition mitgebracht, aber ich denke, uns ist allen klar, worum es geht. Es geht darum, dass wir eine dauerhafte und anhaltende Erhöhung der Oberflächentemperatur haben, die unter anderem zu Extremwetterereignissen führen kann, die sich sowohl in Häufigkeit als auch in Intensität mehren. Und außerdem haben wir die Erhöhung des Meeresspiegels. Der Klimawandel wird bei ungehindertem Fortschreiten für alle Menschen Auswirkungen haben. Und schon jetzt zeigt sich für einige Menschen, dass diese besonders betroffen sind. Das sind Kinder wie ältere Menschen auf der ganzen Welt, zum anderen aber auch Menschen in bestimmten Regionen wie Küstenregionen, Inseln oder Menschen in niedrigen, also nah am Meeresspiegel oder sogar darunter liegenden Gebieten. Die am offensichtlichsten vom Klimawandel betroffenen Freiheitsrechte sind das Recht auf Leben und das Recht auf Gesundheit Einzelner, die durch diese extremen Wetterereignisse bedroht sind. Vor einigen Jahren gab es eine Beschwerde von vielen Kindern, unter anderem gegen Deutschland, vor dem UN-Kinderrechtsausschuss. Hier hatten die Kinder unter anderem das Recht auf Leben und Entwicklung und das Recht auf Gesundheit angeprangert. Sie hatten aber auch gezeigt, dass die Untätigkeit gegen den fortschreitenden Klimawandel die staatliche Pflicht auf Priorisierung des Kindeswohls in allen staatlichen Entscheidungen verletzt sowie Minderheiten diskriminiert. Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wurde kürzlich eine Beschwerde entschieden, in der Kinder auch ihr Recht auf Privat- und Familienleben geltend gemacht haben. Im Fall Klimaseniorinnen, von dem Sie alle sicherlich kürzlich gehört haben, ebenfalls vom IGMR entschieden, hatten die Seniorinnen zudem geltend gemacht, dass ihre Verfahrensrechte dadurch verletzt wurden, dass sie in ihrem Heimatland der Schweiz nicht adäquat gegen die Untätigkeit des Schweizer Staates wehren konnten. Je weiter der Klimawandel fortschreitet, desto mehr individuelle Freiheitsrechte sind betroffen. Haben zum Beispiel Kinder, die bei Temperaturen über 40 Grad aufwachsen, noch einen fairen Zugang zu ihrem Recht auf Bildung? Wie steht es mit ihrem Recht auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit? Diese Kinder sind weniger draußen, haben weniger soziale Kontakte, sind nicht in Sportvereinen aktiv und nicht zuletzt ist Klimaangst, also die Angst vor stetig schlechteren Lebensbedingungen, eine psychologische Diagnose bei immer mehr Kindern. Daneben spielt auch Freiheit der Gemeinschaft eine Rolle. Ich habe jetzt viel über Individualrechte gesprochen. Aber wenn eine Inselstaat im Meer versinkt, was bedeutet das für das Selbstbestimmungsrecht des gesamten Volkes? Gerade weil Klimaschutz bislang nur über unsere Freiheitsrechte rechtlich eingefordert werden konnte, erleben wir hier eine Bewegung weg von einer Konzentration nur auf individuelle Freiheitsrechte hin zu einer Kollektivierung. Ich habe gerade schon die Aarhus-Konvention angesprochen, die umweltverbindend Klagerechte gibt. Ich habe auch den Fall Klimaseniorinnen angesprochen. Dort war es so, dass der Europäische Gerichtshof für Menschen die einzelnen Beschwerden der Seniorinnen gar nicht angenommen hat und stattdessen nur die des Vereins Klimaseniorinnen. Vor einigen Jahren gab es vor dem UN-Menschenrechtsausschuss ein Verfahren eines australischen indigenen Volkes, das die Kollektivrechte des Volkes durch den Klimawandel bedroht sieht. Es ging hier unter anderem um Landverluste durch Anstieg des Meeresspiegels, aber auch um Artensterben und Zugang zu Trinkwasser. Noch weitergehend als diese Kollektivierung, ich schweife jetzt ein bisschen ab, gehen neuere Bewegungen, die nicht uns Menschen als Kollektiv, sondern der Natur selbst ihre Rechte einräumen. So bekommen Flüsse oder kürzlich eine Bucht in Spanien eigene Rechtspersönlichkeit. Das heißt, sie werden dann nicht mehr um unserer Willen geschützt, sondern um ihrer selbst Willen. So, jetzt zurück aus den tollen Sphären meiner Arbeit in die Realität. Andersrum. Was geschieht denn eigentlich mit unserer Freiheit, wenn wir tatsächlich adäquate Klimaschutzmaßnahmen haben? Gegen den Klimawandel kann jetzt noch etwas unternommen werden. Auch wenn sich viele nicht einig sind, wie viel etwas kann noch unternommen werden. Zum einen mit der Vermeidung von Treibhausgasemissionen. Das würde den Klimawandel entschleunigen. Zudem brauchen wir aber auch Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen dessen, was bereits nicht mehr zu retten ist. Um zu verstehen, warum das Thema Klimaschutz so konfliktbehaftet ist, müssen wir aber auch sehen, Klimaschutz, also konkrete Maßnahmen zum Schutz unseres Klimas, bedeutet auch die Einschränkung unserer Freiheit. Dasselbe gilt für Klimaanpassungsmaßnahmen. Sicher, irgendwann beeinflusst der Klimawandel meine Lebensqualität, aber heute wird sie durch Klimaschutzmaßnahmen beeinflusst. CO2-Steuer macht meinen Urlaub teurer, mein Vermieter legt die Kosten für die neue Heizung auf mich um und Häuser werden mit neuen, sehr teuren, umweltfreundlichen und energiesparenden Materialien gebaut, sodass ich mir gar nicht erst so ein neues Haus leisten kann. Und für wen passiert das überhaupt? Ich bekomme die Folgen des Klimawandels weniger zu spüren als Menschen, die jünger sind als ich und noch viel weniger als Menschen in anderen Teilen der Erde. Und wenn jetzt andere Staaten viel zu wenig für den Klimaschutz tun, dann sind ja all die Einschränkungen meiner Freiheit auch noch umsonst. Bei Gefahren, deren Existenz zwar unbezweifelt ist, deren Ausmaß aber noch nur sehr begrenzt vorhersehbar ist, können auch Maßnahmen zum Klimaschutz vergleichsweise hart grundrechteinschränkend sein. Wenn die Gefahr durch die Maßnahmen dann aber gar nicht verhindert werden kann, ist die Grundrechtseinschränkung unverhältnismäßig und damit rechtswidrig. Das Bundesverfassungsgericht hat diesen gesellschaftlichen und Generationenkonflikt ziemlich unemotional mit dem Pariser Klimaschutzabkommen gelöst, indem es sich einfach auf die Zahlen stützt. Wenn jetzt nämlich unsere Freiheitsrechte wenig eingeschränkt werden, bei wenig Klimaschutz soll heißen, wenig getan wird zur Erreichung der Pariser Klimaziele, zu denen wir uns rechtlich verpflichtet haben, dann müssen später unverhältnismäßig viele Dinge geschehen und unsere Freiheit unverhältnismäßig viel eingeschränkt werden, damit wir trotzdem noch das Pariser Klimaabkommen einhalten können und damit dann auch eine Klimakatastrophe verhindern. Damit komme ich nun zu meinem Teil Deutschland, Freiheitsrechte und Klimawandel in Deutschland. Wir machen deutsches Verfassungsrecht. Keine Angst. Es wird nicht langweilig. Es geht um unsere Grundrechte. Wir haben in unserem Verfassungsrecht einen Artikel, der gerne als Umweltartikel oder jetzt auch Klimaartikel oder auch der grüne Artikel bezeichnet wird. Artikel 20a, der beinhaltet kein Individualrecht auf eine gesunde Umwelt. Artikel 20a wurde 1994 so ausgestaltet, dass es eine reine objektive Staatszielbestimmung ist. Ursprünglich enthielt das Grundgesetz überhaupt keine umweltbezogenen Inhalte. Es gab aber parallel zu den von mir erwähnten internationalen Bewegungen bereits Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre Bestrebungen, Umweltschutz auch verfassungsrechtlich zu verankern. Die SPD hatte zum Beispiel schon 1971 ein Grundrecht auf Umweltschutz in ihrem Programm. Die Grünen forderten dann in den 1980er Jahren, dass ein solches Grundrecht mit einem Klagerecht von Umweltverbänden einhergehen sollte. Wie wir sehen, haben wir jetzt sowas allerdings nicht in der Verfassung verankert. Diese Beschreibungen konnten sich nicht durchsetzen. Stattdessen ist in Artikel 20a nunmehr ein objektives Staatsziel, das heißt eine Richtlinie staatlichen Handelns, ausformuliert. Das bedeutet, wir haben keinen subjektiven und damit einklagbaren Anspruch auf Umweltschutz. Artikel 20a bindet die Gesetzgebung, den Umweltschutz bei sämtlichen gesetzgeberischen Maßnahmen und Tätigkeiten zu berücksichtigen. Außerdem bindet er die Gerichte und Verwaltung bei der Auslegung von unbestimmten Rechtsbegriffen und der Ausübung von Ermessen, den Umweltschutz zu berücksichtigen. Wie kam es denn dann zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die sehr wohl eine Grundrechtsdimension des Klimaschutzes ansieht? Gibt es ein Grundrecht auf Klimaschutz? Natürlich gibt es eine Menge Ansätze, ein Grundrecht auf Klimaschutz in das Grundgesetz hineinzulesen. Da gibt es ganz offensichtliche Herleitungen, die auch mit den gerade vorgestellten internationalen menschenrechtlichen Fällen übereinstimmen, wie etwa eine Herleitung über das Recht auf Leben oder natürlich Gesundheit. Einige RechtswissenschaftlerInnen haben aber auch argumentiert, es müsse ein Recht auf Schutz der Freiheitsvoraussetzungen geben. Was bedeutet das? Wie von mir ganz am Anfang beschrieben, sind Freiheitsrechte eher Abwehrrechte als Leistungsrechte. Es geht vor allem darum, dass sich der Staat nicht einmischen soll, wenn wir als Einzelne unsere Freiheiten genießen. Das geht aber natürlich nur, wenn die Ausübung von Freiheiten überhaupt noch möglich ist, das heißt, unser Planet lebenswert bleibt. In der 2021 entschiedenen Verfassungsbeschwerde gab es eine Vielzahl an Beschwerdeführenden, die unterschiedlichste Grundrechte als verletzt ansahen, zum Beispiel ihre allgemeine Handlungsfreiheit, ihre Eigentumsfreiheit, ihre Berufsfreiheit. Einige argumentierten auch, aus der im Grundgesetz garantierten Achtung der Menschenwürde ergebe sich ein Recht auf ein ökologisches Existenzminimum, teilweise auch als ein Recht auf eine menschenwürdige Zukunft bezeichnet. Das Bundesverfassungsgericht deutet in seiner Entscheidung ein, dass es das gar nicht so schlecht findet und dass es sowas möglicherweise auch in Zukunft geben könnte. Hier sehr sparsame Zitaten, ich möchte sie nicht zu Tode langweilen, aber ein paar müssen sein. Das Bundesverfassungsgericht sagt also in seiner Entscheidung, so könnte eine ökologische Existenzsicherung indessen eigenständige Wirkung entfalten, wenn in einer bis zur Lebensfeindlichkeit veränderten Umwelt durch Anpassungsmaßnahmen zwar noch Leben, körperliche Unversehrtheit und Eigentum, nicht aber die sonstigen Voraussetzungen sozialen, kulturellen und politischen Lebens gesichert werden könnten. Vorstellbar ist auch, dass Anpassungsmaßnahmen so extrem ausfallen müssten, dass sie im Bereich zu dem, was danach in den 20 Jahren noch geschehen müsste, damit wir dann die Ziele bis 2050 erreichen, zu unambitioniert sei und deshalb zu schwach. Die Beschwerdeführenden argumentierten hier eben nicht, dass sie ein Recht auf Umweltschutz aus Artikel 20a hätten. Vielmehr argumentierten sie, dass das deutsche Engagement zum Pariser Klimaabkommen eine Ausgestaltung des verfassungsrechtlichen Staatsziels Klimaschutz sei, also dass quasi deutsche Politiker in den Verhandlungen zum Pariser Klimaschutzabkommen gehandelt haben, weil Artikel 20a sie dazu gedrängt hat und somit das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaschutzabkommen Verfassungsrang habe. Das Gericht stimmte dem sogar grundsätzlich zu, aber es besteht kein allgemeiner Vorrang des Klimaschutzes gegenüber anderen verfassungsrechtlichen Belangen. Das bedeutet, dass Einschränkungen von Freiheitsrechten durch Klimaschutzmaßnahmen sowie andere Staatsziele gegen potenziell drohende und aktuell bestehende Grundrechtseinschränkungen durch die Folgen des Klimawandels abzuwägen sind. Gleichzeitig erkennt das Bundesverfassungsgericht an, dass bei steigender Bedrohung von Freiheitsrechten durch den Klimawandel dann auch in Zukunft stärkere Einschränkungen der Freiheit durch Eindämmung des Klimawandels notwendig werden. Ich weiß, sehr komplex. Um das Ganze mal kurz zusammenzufassen, die Freiheitseinschränkungen drohen, sich von beiden Seiten zuzuspitzen, wenn wir zu spät handeln. Nochmal ein Zitat des Bundesverfassungsgerichts zum besseren Verständnis. Klimaschutzmaßnahmen, die gegenwärtig unterbleiben, um Freiheit aktuell zu verschonen, müssen in Zukunft unter möglicherweise noch ungünstigeren Bedingungen ergriffen werden und würden dann identische Freiheitsbedürfnisse und Rechte weit drastischer beschneiden. Soll heißen, wenn wir bis 2030 zu wenig machen, müssen wir danach zu viel machen. Das Bundesverfassungsgericht erkennt also zwar an, dass der Klimawandel selbst schlimme Auswirkungen auf uns alle und unsere Freiheitsrechte haben kann, begründet seine Entscheidung dann aber wesentlich damit, dass wir uns international zum Einhalten unseres CO2-Budgets verpflichtet haben und diese Pflicht nicht in verhältnismäßiger und zumutbarer Weise eingehalten werden kann, wenn wir nicht damit jetzt schon in ausreichendem Maße anfangen. Ja, ich verspreche Ihnen, das ist jetzt wirklich das letzte Zitat. Potenziell betroffen ist praktisch jegliche Freiheit, weil heute nahezu alle Bereiche menschlichen Lebens mit der Emission von Treibhausgasen verbunden sind und damit nach 2030 von drastischen Einschränkungen bedroht sein können. Freiheit könnte verfassungswidrig gefährdet sein, wenn hierdurch in der nächsten Zeit zu großzügig CO2-Emissionen zugelassen würden und damit notwendige Minderungslasten auf Kosten zukünftiger Freiheit auf die Zukunft verschoben würde. In der Entscheidung zeigt sich auch durch die vielen umständlichen Formulierungen in ganz besonderer Weise das von mir dargestellte sehr komplexe Verhältnis von zum einen Klimawandel schränkt unsere Freiheitsrechte ein, aber Klimaschutzmaßnahmen sind freiheitseinschränkend. Während hier wegen Klimaklagen üblich die Beschwerdeführenden alleine damit argumentiert hatten, warum der Klimawandel ihre Freiheitsrechte einschränkt und das auch mit der Zeit immer stärker tun wird, dreht das Bundesverfassungsgericht dann in der Begründung seiner Entscheidung die Argumentation um und stützt sich darauf, dass da die Rettung vor einer Klimakatastrophe objektiv notwendig und auch durch das Pariser Klimaabkommen rechtlich vorgeschrieben ist, freiheitseinschränkende Klimaschutzmaßnahmen unabdingbar sind. Diese seien aber nur verhältnismäßig, wenn sie über die Generationen gerecht verteilt sind. Was ist seitdem passiert? Wie bringt der deutsche Gesetzgeber Klimaschutz und Freiheitsrechte heute miteinander in Einklang? Ich habe das mit aktuelle Konflikte überschrieben, weil wir kommen gleich zu den überwiegend negativen Sachen. Ich möchte ganz kurz was dazu sagen, was Positives passiert ist. In den letzten 3 Jahren hat Deutschland auf internationaler Ebene große Anstrengungen unternommen, um auf weltweite Dekarbonisierung hinzuwirken. Außerdem wurden in ganz vielen Bundesländern, allen voran Baden-Württemberg, eigene Klimaschutzgesetze beschlossen, wodurch vor allem Kommunen bei der Dekarbonisierung unterstützt werden. Auf Bundesebene haben wir außerdem seit Ende letzten Jahres ein Klimaanpassungsgesetz. Dafür gab es einfach vorher überhaupt keine rechtliche Grundlage. Aber hiervon abgesehen ist auf Bundesebene nicht so viel passiert, um der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts entsprechend einem Generationenkonflikt entgegenwirken zu können. Vor 2 Wochen, am 26.04., hat die Bundesregierung eine Änderung des Klimaschutzgesetzes beschlossen, allerdings nicht hin zu höheren Ambitionen. Wir hatten im alten Klimaschutzgesetz eine Aufteilung von Zielen nach Sektoren. Demnach musste dann zum Beispiel der Verkehrssektor in einem Jahr, 2 Jahren und so weiter so und so viel mindern. Es war sowohl im Verkehrs- als auch im Gebäudesektor in den vergangenen Jahren nicht gelungen, die ohnehin ja zu geringen Ziele des Klimaschutzgesetzes einzuhalten. Statt wie damals im Klimaschutzgesetz vorgesehen, hierauf mit wirksamen Sofortprogrammen zu reagieren, wurde die Änderung des Klimaschutzes beschlossen, die Sektorziele schlicht abschafft. Entscheidend soll jetzt allein sein, dass die Klimaziele insgesamt erreicht werden. An einer derartigen anderen Strukturierung zum Erreichen der Dekarbonisierungsziele ist nicht an sich was auszusetzen. Es gibt es ja nicht so, dass diese Sektorziele, die davor im Klimaschutzgesetz standen, Pflicht waren. Allerdings ist es so, dass durch diese erneute Änderung unseres ganzen Systems auch die Überprüfungs- und Reaktionszeiträume deutlich nach hinten geschoben werden, sodass wir vor 2030 jetzt gar keine neuen Konsequenzen haben werden. Also hier wird nicht mehr rechtlich nachgefasst, einfach aus Zeitgründen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ja wesentlich darauf aufbaute, dass bis 2030 zu wenig getan wird, ist also die Änderung dieses Klimaschutzgesetzes in einem eindeutigen Konflikt mit der vom Bundesverfassungsgericht ausformulierten Schutz der Freiheitsrechte. Es ist davon auszugehen, dass Umweltverbände gegen diese Änderung gerichtlich vorgehen werden. Heute läuft sogar schon eine Klage, allerdings ein bisschen spezifischer, gegen die aus dem Klimaschutzgesetz resultierenden Klimaschutzprogramme, die die Deutsche Umwelthilfe und der BUND für höchst fragwürdig halten. Wir rechnen damit, dass in den nächsten Monaten dann auch gegen die Änderung des Klimaschutzgesetzes als solches vorgegangen wird. Zweiter Konfliktpunkt: Einschränkungen von Freiheitsrechten, ohne dass wir dadurch mehr Klimaschutz haben. Ich habe jetzt eine ganze Weile über das Spannungsfeld von Freiheit und Klimawandel bzw. Klimaschutz gesprochen. Aber wie passt es dann in das Bild, dass etablierte Freiheitsrechte in Deutschland wie übrigens auch in anderen europäischen Staaten gerade für diejenigen in Frage gestellt werden, die sich für Klimaschutz einsetzen wollen? Und wie können wir mit Hilfe etablierter Rechtsprechung zu unseren Freiheitsrechten sicherstellen, dass Rechte wie zum Beispiel Meinungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit in gleichem Maße auch für das Thema Klima gelten? Ich denke, wir haben alle eine ganz gute Vorstellung davon, was Meinungsfreiheit umfasst und was eine Versammlungsfreiheit genau für uns bedeutet. Diese beiden Grundrechte sind fundamental für einen demokratischen Rechtsstaat. Es geht nicht nur darum, dass ich meine Meinung äußern darf. Es geht darum, dass ich mich informieren darf, dass ich Meinungen anderer Menschen hören darf und dass ich mich dabei bilde und mir meine eigene Meinung bilden kann. Auch Versammlungen können so einen meinungsbildenden Beitrag leisten. Sie haben aber auch und vor allem einen informierenden Zweck. Versammlungen sind ein wichtiges Element der politischen Beteiligung. Beide Freiheitsrechte können nach dem Grundgesetz in bestimmter Weise eingeschränkt werden. Das ist bei allen Grundrechten so, abgesehen von der Menschenwürde. Einschränkungen von Freiheitsrechten erfolgen in der Regel zur Abwägung mit anderen Grundrechten. Also zum Beispiel endet meine Meinungsfreiheit dort, wo ich eine andere Person beleidige. Oder die Einschränkung erfolgt zum Wohle eines übergeordneten staatlichen Guts. So kann zum Beispiel eine Versammlung an einem bestimmten Ort aus Gründen der öffentlichen Sicherheit eingeschränkt werden. Wichtig ist aber zu verstehen, ein Überschreiten von Grenzen von dem, was von einem Freiheitsrecht gedeckt ist, führt nicht zur Aufgabe dieses Rechts. Sagen wir, ich veröffentliche einen Text, in dem ich unter anderem jemanden beleidige. Die Beleidigung kann selbstverständlich angezeigt werden und ich riskiere dann auch ein Strafverfahren. Aber mir wird durch diese einzelne Aussage nicht das Recht entzogen, weiter Texte zu veröffentlichen oder sonst wie meine Meinung öffentlich zu äußern. Auch im Strafverfahren wegen der Beleidigung, also falls ich tatsächlich angezeigt werde, muss dann der Richter, die Richterin prüfen und dann wahrscheinlich verneinen, ob die Beleidigung von meiner Meinungsfreiheit gedeckt war. Das heißt, ich gehe nicht einfach in einen Gerichtssaal und der Richter sagt, ja, da wäre ich auch beleidigt gewesen, tschüss, sondern ich habe ein ordentliches Verfahren, in dem geprüft wird, welche Interessen und welche Gründe ich für meine Meinungsäußerung hatte und erst dann wird dagegen abgewogen, ob das okay war oder nicht. Ebenso wird eine friedliche Versammlung nicht automatisch rechtswidrig, bloß weil sich ein geringer Teil der Versammelten als gewalttätig zeigt. Eine Person, die mal bei einer Versammlung negativ aufgefallen ist, verliert auch dadurch nicht lebenslang ihr Recht, in Zukunft an anderen Versammlungen teilzunehmen. So, jetzt aber zurück zum Klimaschutz. Wie bereits festgestellt, ist Klimaschutz kein übergeordnetes verfassungsrechtliches Ziel, das rechtfertigen würde, dass zum Schutze des Klimas jedes Mittel Recht ist. Ein Aufruf zu mehr Klimaschutz muss sich also denselben verfassungsrechtlichen Grenzen stellen wie jede andere Meinungsäußerung, jede andere Protestaktion im Rahmen von Versammlungen. Da es sich bei der Meinungs- und Versammlungsfreiheit um so grundlegende Freiheitsrechte im demokratischen Rechtsstaat handelt, verfügen wir in Deutschland über eine sehr solide und langjährige Rechtsprechung, die diese Maßstäbe detailliert ausformuliert hat. An diesen Maßstäben müssen sich aber auch Gegner von Klimaprotesten messen lassen. Einige Beispiele, bei denen in letzter Zeit diese Maßstäbe auf die Probe gestellt werden. Mein erstes Beispiel: Meinungsfreiheit. Das Bundesverfassungsgericht hat erst vor wenigen Wochen 2 bayerische Strafurteile gegen einen Klimaaktivisten gekippt. Der Aktivist hatte Lokalpolitiker unter anderem als korrupt bezeichnet und war deswegen wegen übler Nachrede verurteilt worden. Während natürlich durchaus möglich ist, dass die Aussagen des Aktivisten tatsächlich den Straftatbestand der üblen Nachrede erfüllen, hatten die Gerichte in beiden Instanzen überhaupt nicht geprüft, ob die Aussagen von der verfassungsrechtlich garantierten Meinungsfreiheit geschützt werden. Also noch einmal. Jedes individuelle Freiheitsrecht hat seine Grenzen dort, wo die Grundrechte eines anderen Menschen berührt sind. Aber in einem rechtsstaatlichen Verfahren ist zunächst festzustellen, dass Meinungsäußerungen verfassungsrechtlich geschützt sind und erst dann können die Grenzen dieses Freiheitsrechts aufgezeigt werden. Dass Strafgerichte also in 2 Instanzen hintereinander ignoriert haben, dass dieser Beschuldigte Grundrechte hat, ist durchaus problematisch in einem Rechtsstaat. Mein zweites Beispiel: Klimakleber und die letzte Generation. Ich muss hier ein bisschen weiter ausholen, weil Versammlungsfreiheit ist nochmal ein bisschen komplexer als Meinungsfreiheit. Die Versammlungsfreiheit ist eins der Grundrechte mit der detailliertesten Rechtsprechung. So ist zum Beispiel sehr etabliert, wo genau Versammlungen stattfinden dürfen, wann eine Versammlung als friedlich gilt, unter welchen Umständen Versammlungen angemeldet werden müssen und wann nicht und so weiter und so fort. Wenn Einzelne im Rahmen einer Versammlung strafrechtlich relevante Dinge tun, zum Beispiel durch Festkleben an der Straße den Tatbestand der Nötigung erfüllen oder Sachbeschädigungen welcher Art auch immer verüben, dann ergibt sich hieraus kein genereller Grund, eine Versammlung aufzulösen. Es sei denn, 80% der Versammlungsteilnehmenden machen sowas, aber einzelne problematische Menschen lösen kein Verbot der gesamten Versammlung aus. Erst recht ergibt sich hieraus kein Grund, künftige Versammlungen von denselben OrganisatorInnen, also etwa des Vereins, der die Versammlung organisiert hat, an sich nicht zuzulassen. Sie sehen, ich bin nicht besonders alt. Und jetzt fange ich trotzdem meinen Satz an mit, als ich Jura studiert habe. Genau das gibt mir zu denken. Als ich vor gerade mal 12 Jahren in meinen Grundrechtsvorlesungen saß, da war einer der häufigsten Sätze im Zusammenhang mit der Versammlungsfreiheit: bei uns dürfen sogar Nazis demonstrieren. Dieser Satz ist für sehr viele ProfessorInnen in Deutschland ein Symbol für unsere verfassungsrechtlich garantierte Versammlungsfreiheit, weil sie ein so hohes staatliches Gut ist, dass wir um ihrer Willen so einiges aushalten. Wir müssen aushalten, dass Menschen sich versammeln, deren Ansichten wir schrecklich finden. Menschen, die teilweise schon durch ihre Kleidung und ihr Auftreten und ihre Symbole einschüchternd oder sogar gefährlich wirken. Menschen, deren Demonstrationen sehr große und damit übrigens auch sehr teure Polizeieinsätze haben, weil man davon ausgeht, dass eben nicht alle friedlich bleiben. Aber all das halten wir aus, weil gleiches Recht für alle Menschen bedeutet, dass jede Versammlung nach denselben rechtlichen Maßstäben zu beurteilen ist. Dementsprechend zucke ich in letzter Zeit öfter mal zusammen, wenn ich lese, was so der eine oder andere Politiker an lang etablierten Grundsätzen des Versammlungsrechts nicht zu kennen scheint. So haben sich Anzeigen gegen Versammlungsmitglieder in den letzten 2-3 Jahren massiv gehäuft und die Strafgerichte, vor allem die untersten Strafgerichte, sind überproportional damit beschäftigt. Manch einer spielt öffentlich mit dem Gedanken, junge Menschen, die Versammlungen planen, präventiv zu inhaftieren. Und 2 Bundesländer, Berlin und Bayern, prüfen derzeit die Einstufung der letzten Generation als kriminelle Vereinigung. Um mal nur auf den letzten dieser Punkte einzugehen. Eine kriminelle Vereinigung ist laut dem Bundesgerichtshof, also dem obersten deutschen Strafgericht, eine solche, die sich, wenn sich Menschen nicht nur zur Begehung von Straftaten zusammentun, sondern dies auch mit der Absicht tun, dabei ein Klima der Angst zu schaffen. Ich möchte wirklich in keiner Weise verharmlosen, dass natürlich bei vielen Versammlungen und auch bei denen zum Klimaschutz Straftaten am Rande begangen werden. Aber die öffentliche Darstellung von KlimaaktivistInnen als eine homogene Masse krimineller Jugendlicher entspricht nicht nur absolut nicht der Realität, sie ist auch gefährlich für unser Grundverständnis von Versammlungsfreiheit als hohes demokratisches Gut. Und ich denke, ich bin nicht die Einzige hier im Raum, der es schwerfällt, mir vorzustellen, dass Sitzblockaden und orangene Farbe bei irgendjemandem ein Klima der Angst hervorrufen. Ich fasse nochmal zusammen. Klimaschutz bedeutet heute eine Einschränkung unserer Freiheitsrechte, aber Klimawandel bedeutet auch, dass uns auf Dauer der Verlust unserer Freiheitsrechte droht. Wir, das bedeutet als Individuen und als Gemeinschaft, können nur unsere existierenden Freiheitsrechte nutzen, um uns für den Erhalt unserer Freiheit einzusetzen. Aber dabei müssen wir gleichzeitig auch aufpassen, dass wir unsere Freiheiten nicht heute zum Wohle unserer Zukunft zu stark einschränken. Momentan scheint die Angst vor Letzterem größer als die vor der Klimakatastrophe. Manch einer scheint lieber die Meinungs- und Versammlungsfreiheit einschränken zu wollen, um nichts mehr von drohenden Katastrophen hören zu müssen. Um ehrlich zu sein, als das Bundesverfassungsgericht vor 3 Jahren seine Entscheidung veröffentlichte, habe ich mich über manche Kommentare in der Presse gewundert und auch von Kolleginnen. In deutschen Medien wurde die Entscheidung immer wieder wegweisend genannt, sogar revolutionär. Das fand ich erstaunlich, weil, wie wir ja gerade erörtert haben, das Bundesverfassungsgericht ja eben gar nichts dazu gesagt hat, welche rechtlichen Pflichten der Staat gegenüber seiner Bevölkerung im Zusammenhang mit den durch den Klimawandel entstehenden schlechteren Lebensbedingungen hat. Aus heutiger Sicht, da nämlich seitens des Gesetzgebers nichts Nennenswertes passiert ist, um der Entscheidung gerecht zu werden, gewinnt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts an Bedeutung, weil nämlich heute mit diesem Konzept der Intertemporalität der Freiheit das Bundesverfassungsgericht erreicht hat, dass wir mit fortschreitender Zeit immer stärkere Argumente für mehr und ambitionierteren Klimaschutz haben und das ohne, dass regelmäßige rechtliche Überprüfungen nötig wären. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat sich auch viel Arbeit vom Hals gehalten, weil sie eben nicht jedes Jahr neu entscheiden müssen. Momentan sind wir allerdings noch nicht auf einem Weg, dieses Spannungsverhältnis von Klima und Freiheit und dieses Spannungsverhältnis, das wir gesellschaftlich zwischen den Generationen haben, aufzulösen. Ich bin Juristin, es ist mein Job, an die Stärke des Rechtsstaats zu glauben. Gerichte werden rechtswidrige Strafentscheidungen aufheben. Das Bundesverfassungsgericht hat die bayerischen Strafentscheidungen aufgehoben. Etablierte rechtliche Praxis zum Inhalt und zum Umfang unserer Freiheitsrechte wird sich auf Dauer durchsetzen gegen politische Befindlichkeiten. Aber ich weiß auch, die Justiz ist unheimlich langsam. Und wir laufen auf dem Weg dahin, Gefahr, dass eine ganze Generation ihren Glauben an den Rechtsstaat und an eine funktionierende Demokratie verliert, wenn wir auf diese Proteste weiterhin so reagieren wie bisher. Ich denke, das war jetzt genug von meiner Meinung. Ich danke Ihnen und ich freue mich auf eine gute Diskussion.
Die Juristin Greta Reh war das mit einem Vortrag zu Freiheitsrechten und Klimaschutz in Deutschland. Ein schwieriges Verhältnis, wie wir gerade gehört haben. Ja, und in der nächsten Folge machen wir auch mit einem Problem weiter, das unsere Gesellschaft zu lösen hat. Aber der Redner hat auch gleich eine Idee mit im Gepäck, wie das vielleicht zu schaffen wäre. Am Rande geht es da auch um Klimaschutz und im Kern darum, wie wir unsere Gesellschaft resilienter machen könnten. Zum Beispiel fitter für Krisen wie etwa eine Pandemie oder Extremwetterereignisse. Martin Voss spricht dann, Leiter der Krisen- und Katastrophenforschungsstelle der Freien Universität Berlin.
Die Natur kennt keine Katastrophen. Die Ursachen für dieses kollektive Scheitern liegen in der Gesellschaft. Die Krisen der Zeit, so meine ich, haben etwas damit zu tun, dass wir nicht tun, was wir wissen. Wir leben in einer Gesellschaft, die funktional differenziert ist, in der die Handelnden erlernt haben, dass es richtig ist, sich ausschließlich auf das zu konzentrieren, was man am besten kann. Wenn alles immer komplexer wird, dann hilft man sich mit ganz einfachen Antworten, mit der Suche nach dem Sündenbock. Das ist der Stoff, aus dem Katastrophen werden. Unser Blick und unsere Antworten stammen aus einer anderen Epoche. Sie brauchen sozusagen wenigstens ein Update. Wie könnte ein lebenswertes Deutschland im Jahre 2050 wohl aussehen? Ich möchte den Horizont möglicher Lösungen erweitern.
Den Horizont möglicher Lösungen erweitern. Ja, das klingt vielversprechend. In der nächsten Folge hört ihr dann, warum Martin Voss denkt, dass das nötig ist und wie er glaubt, dass das klappen könnte. Sehr inspirierend, kann ich sagen. Und damit sage ich Tschüss. Katrin Ohlendorf ist mein Name. Bis zur nächsten Hörsaal-Folge.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.